Deutschlandfunk Interview.
Der Rückzug also vom Abzug. Was kann, was soll die NATO besser machen am Hindukusch? Das ist unser Thema mit Reinhard Ehres, Oberstarzt AD, Gründer und Betreiber der Hilfsorganisation Kinderhilfe für Afghanistan. Guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Ehres, ist Bleiben besser als Gehen?
Ich weiß es nicht, aber wir haben eigentlich in Afghanistan, wenn Sie so wollen, drei Optionen. Zwei haben Sie genannt oder wurden genannt im Bericht, nämlich entweder bleiben, so wie jetzt, oder ganz rausgehen. Wir haben noch eine dritte Option, die wir vor 11 Jahren, die der Westen vor 11 Jahren in Afghanistan initiiert hat, nämlich massiv aufstocken. Damals wurden, ich glaube, 70.000 oder 80.000 Mann nach Afghanistan geschickt. Mit der Überzeugung damals, jetzt wird der Krieg gegen die Taliban endgültig gewonnen werden. Das ging, da war der Fall. Also wir haben drei Optionen.
Hat aber auch dann nicht geklappt.
Und Corona. Corona spielt in Afghanistan auch physisch eine Rolle, aber jetzt mal nur im übertragenen Sinne. Die dritte Option wäre natürlich, in Afghanistan jetzt massiv, was wir die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich nicht gemacht haben, massiv in das Zivile zu investieren. Mit Geld und jetzt im Winter auch, viele Afghanen haben jetzt Riesenprobleme mit der Kälte und mit Hunger, zum Teil auch wegen Corona, sich da massiv zu engagieren und da passiert eigentlich gar nichts. Und jetzt heute Diskussion mit den Verteidigungsministern, was man da tun soll, bringt eh kein Ergebnis, weil man erst abwarten muss, bis Präsident Biden in den USA entscheidet, was die USA machen.
Aber es gibt doch immerhin...
Es ist ein Hinterherlaufen, schon wie die ganzen letzten Jahre oder Jahrzehnte, hinterherlaufen hinter der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik in Afghanistan.
Herr Ehres, es gibt aber doch immer wieder Hilfskonferenzen, es gibt immer Hilfsgelder, Millionen, Hunderte von Millionen bis hin zu Milliarden. Sie sagen, das kommt nicht an in den zivilen Strukturen?
Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, dann würde ich Ihnen mal aufzählen, was mit dem Geld alles passiert.
Aber ich mache es kurz. Geben Sie ein, zwei Beispiele.
Sofort. Afghanistan ist nach Transparency International das mit Abstand korrupteste Land auf der Welt. Also korrupt jetzt im Sinne nicht nur politisch korrupt, sondern auch finanziell korrupt. In kein Land der Welt hat der Westen in den letzten 18, 19 Jahren so viel Geld investiert wie nach Afghanistan. 1,2 bis 3 Billionen, also den deutschen Begriff Billionen, 1.300 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Betrag seit dem Zweiten Weltkrieg, der jemals in ein drittes Weltland investiert worden ist. Und das Ergebnis ist, in Afghanistan hungern so viele Menschen zurzeit wie nie zuvor. In Afghanistan ist in vielen Bereichen die Infrastruktur, im medizinischen Bereich, im Erziehungsbereich völlig zusammengebrochen oder wird immer schlechter. Also das, was man da reingesteckt hat, landete zu einem gewissen oder einem großen Teil in den Taschen weniger Hunderter, weniger Tausend Millionäre, Multimillionäre, vielleicht auch Milliardäre, die mit westlichem Geld sich in Afghanistan, aus Afghanistan entfernt haben und das Geld zum Beispiel in den Emiraten, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah und so weiter investiert haben.
Das ist überhaupt nicht bewusst. Wissen das die Regierungen nicht? Wissen das die westlichen Regierungen nicht, die das Geld zur Verfügung stellen?
Ich weiß, dass die noch mehr wissen als ich weiß, aber man tut einfach nichts. Weil man zu, zu ungeschickt, zu faul ist, politisch faul meine ich jetzt, um das Geld tatsächlich dorthin zu bringen, wo es hin soll.
Und weil das,
in die 34 Provinzen. Das Geld ging fast immer nach Kabul, in die Regierung, in die Ministerien und so weiter und in der Hoffnung oder in dem Wunsch, dass es dann dort korrekt auf das Land verteilt wird. Mhm. Man hat in den ersten 6 Jahren massiv investiert in den Bau von Autobahnen. Das muss ich mir mal vorstellen. In einem Land, wo nicht mal 2% der Bevölkerung ein Auto hat, hat man dann Großteil der Entwicklungsgelder in Autobahnen investiert. Statt in Erziehung, statt in Medizin. Das sind alles solche Dinge. Aber Herr Müller, da müsste man eine ganztägige Sendung fast machen, um die Fehler der letzten Jahre, Jahrzehnte aufzuzählen und um eine Perspektive im zivilen Bereich, wie ich ihn eben nur angedeutet habe, mal vorzustellen.
Haben Sie Politiker, Offiziere in Deutschland damit schon konfrontiert? Was haben die gesagt?
Ja, ich muss sie doch nicht konfrontieren, zumindest diejenigen, die sich die mit offenem Auge in Afghanistan waren. Also Politiker lasse ich jetzt mal weg, die haben eine andere Aufgabe. Wenn ich mit vielen, vielen hunderten Soldaten der letzten 20 Jahre, seit ich jetzt wieder in Afghanistan bin, und die auch in Afghanistan waren, spreche, wenn ich mit Hunderten von Polizeibeamten, die in Afghanistan waren, die ich bis 2012 übrigens auch 9 Jahre lang ausgebildet habe, wenn ich mit denen spreche oder gesprochen habe nach ihrer Rückkehr, dann verdrehen die Augen und sagen, du hast nicht mehr recht, Ehres. Es ist eigentlich noch viel schlimmer, als du das sagst. Die Politik ist zu feige und beim Militär sagen mir viele Soldaten auch, unsere militärische Führung, also die Goldenen, sind zu feige oder zu was auch immer, zu karrierebewusst. um in der Öffentlichkeit vielleicht auch den Ministern, also den Verteidigungsministern in dem Fall, in den vergangenen Jahren die Wahrheit erzählt.
Herr Öres, wenn ich Ihnen...
Vor 4 Jahren, letzter Satz von mir diesbezüglich, sagte ein hoher deutscher General in Afghanistan, vor 4 Jahren, in einem Interview mit einer großen deutschen Militärzeitung, Doppelpunkt, wir, die Bundeswehr oder die NATO, kann jetzt aus Afghanistan abziehen, wir haben unsere Ziele erreicht, die afghanischen Sicherheitskräfte sind ab jetzt perfekt in der Lage, die Sicherheit im eigenen Land selbst zu garantieren. Das sagte vor 4 Jahren ein deutscher General in den deutschen Medien. Der gleiche Satz ist 20 Jahre vorher vom damaligen sowjetischen General beim Abzug der Sowjets, vom General Gromow, geäußert worden, sprachlich nur ein bisschen verändert, nämlich wir hinterlassen ein sozialistisches Afghanistan auf bestem Weg.
Hat,
so lief das die ganze Zeit.
Hat ja auch nicht Herr Öres, bitte.
Zu wenig konzentriert, mal selber hinzugehen, selber nachzuschauen,
Herr
in die Dörfer zu gehen, wo die afghanische Politik sich ja abspielt.
Herr Öres, wir müssen bitte ein Interview führen. Das besteht aus Fragen und Antworten. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Hab noch ein paar Fragen. Das sind die Antworten, die fallen lange aus. Wir müssen dennoch auf die Zeit achten. Also, Sie haben mich jetzt beraten. Ich habe jetzt mal so getan, ich wäre Entscheidungsträger. Dann würde ich nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, wenn ich zu entscheiden hätte, sagen, keinen einzigen Cent mehr nach Kabul und nach Afghanistan. Ist das richtig?
Nein, nicht in dem Sinne, wie der Cent oder die Milliarden von Dollar bisher verbraten worden sind. Natürlich, wenn wir kein Geld mehr hinschicken würden, ist ab morgen die gesamte afghanische Administration, einschließlich aller Polizeibeamter, einschließlich aller Soldaten, das sind 350.000 Sicherheitskräfte, völlig ohne Geld. Die gesamten Löhne, Gehälter oder der Sold der Sicherheitskräfte in Afghanistan wird komplett vom Westen übernommen.
Da brauchen wir klare Kriterien. Da brauchen wir klare.
Die wahrscheinlich zum Großteil zu den Taliban über, weil die werden halbwegs ordentlich bezahlt. Von wem auch immer, darüber wird auch nie gesprochen. Wer finanziert denn die Taliban? Ist das nur Pakistan? Sind es immer noch unsere westlichen Freunde, die Saudis? Oder ist das auch teilweise auch der Iran? Auch da wird viel zu wenig von der deutschen Medienlandschaft sauber nachgeguckt. Wie kommt es denn dazu, dass vielleicht 30.000, 40.000 Taliban-Kämpfer, wenn man so will, vielleicht sind es auch weniger, nicht imstande sind, mit 350.000 afghanischen Sicherheitskräften auch nur halbwegs so fertig zu werden, dass diese 30.000 Taliban inzwischen fast 3/4 des Landes politisch und militärisch beherrschen.
Aber das hört sich an wie ein Teufelskreis. Also sehe ich jetzt immer noch keinen Lösungsansatz. Welchen haben Sie?
Ich bin doch nicht der liebe Gott, ich bin auch nicht der NATO-Generalsekretär.
Aber Sie wissen vielleicht mehr als der NATO-Generalsekretär.
Das müssen sich Politiker einverlassen. Ich kann nur schildern, wie das ein Arzt tut, wie der Befund ist und wie eine eventuelle Diagnose ist. Über die Therapie dessen, was man tun will, was einem Afghanistan jetzt noch wert ist. Schauen Sie, die ganze Begründung der ersten Jahre lauteten, wir müssen dafür sorgen, dass die Terroristen, die in Afghanistan ausgebildet sind oder an der Macht waren bis 2001, dass die nicht zu uns kommen. Kein einziger Talib war jemals im Westen und hat hier Terroraktionen durchgeführt. Das waren arabische Gruppen, Al-Qaida. Jetzt ist es der Gemischtwarenladen in Afghanistan, IS. Der wird überhaupt nicht erwähnt in den Medien zurzeit. Der spielt bei uns im Osten die größte Rolle im Sicherheitsbereich.
Dort, wo
und
Sie engagiert
Bereich
sind.
Des Vertreibens der Menschen aus dem Osten Afghanistans nach Kabul. Dort haben wir inzwischen 400.000, 500.000 Flüchtlinge aus dem Osten Afghanistans. Das wird bei uns kaum erwähnt. Stattdessen geht es darum, soll man aufstocken, soll man nicht aufstocken. Die Präsenz der Bundeswehr zum Beispiel in Afghanistan im Norden, wir sind ja fast nur noch im Norden, in Mazar, in Kabul sind glaube ich noch ein halbes Dutzend so als Berater. Ob die Bundeswehr im Norden weiter präsent ist mit ihren knapp 900 Soldaten oder nicht,
lieber,
das ist so egal wie der Sackreis, der da umfällt.
Lieber Herr Öres,
spielt überhaupt keine Rolle, null.
Lieber Herr Öres, ich danke ganz herzlich für den engagierten Vortrag. Wir kommen bestimmt wieder zu einem Interview zum Thema Afghanistan zusammen. In wenigen Sekunden folgen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten. Danke für das Gespräch, Reinhard Öres, Oberstarzt und Gründer der Kinderhilfe für Afghanistan. Dankeschön, schönen Tag noch.